Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Hallo liebe Skisprung-Fans und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Ja, und das Warten hat's bald, die einen sagen zum Glück, die anderen sagen, ja, ein bisschen Pause jetzt noch sein können, ein Ende, denn die Sommer-Grand Prix-Saison beginnt schon an diesem Wochenende und da wird es natürlich allerhöchste Zeit, dass wir euch auf genau diese Sommer-Grand Prix-Saison vorbereiten. Und wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, und heute wieder mit dabei unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo lieber Luis, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir mal wieder zusammen die Flugshow kommentieren, moderieren, wie auch immer dürfen und ihr mitzuhören.
So ist es, ja. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, denn seinerzeit haben wir euch die mitgrößte Neuerung vorgestellt, die es diesen Sommer gibt, nämlich den neuen Wettkampfmodus. Das heißt, wenn ihr euch mit dem erstmal vertraut machen wollt oder müsst, dann hört auf jeden Fall nochmal in die Folge rein, habe ich euch auf jeden Fall nochmal verlinkt. Wir sprechen heute aber über alles andere, was da so angefallen ist. Und du hast schon beim Blick auf das Vorbereitungsdokument gesagt, Mensch, das ist ja ein ganz schöner Aal, den ich da zusammengeschrieben habe.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich viele Neuerungen, die man erstmal verstehen muss. Ich glaube, jetzt, wenn man das nur hört, wird es vielleicht auch nicht gleich so durchsichtig. Also ich habe es mir auch ein paar Mal durchgelesen. Ich bin mal gespannt, wie alles umgesetzt wird. Luis wird es ja jetzt erklären. Ich werde da auch ein bisschen meine Gedanken zu dann sagen, die Vor- und Nachteile auf jeden Fall probieren zu analysieren. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das alles dann Fahrt aufnimmt, spätestens der Wintersaison.
So ist es, genau. Und wir fangen natürlich mit dem leidigen Thema Materialkontrolle an. Das ist das, was natürlich im Vordergrund steht, gerade nach der letzten Saison. Ihr habt es ja mitbekommen, dass der bisherige Materialkontrolleur Christian Kattol sein Amt ja aufgegeben hat. Und dementsprechend hat sich die FIS auf Nachfolgersuche begeben und hat mit Jürgen Winkler, einen Landsmann von ihm, jetzt dafür berufen, der hauptverantwortlich für die Materialkontrolle sein wird. Er bekommt noch einen Experten an seine Seite gestellt, der aus dem Bereich der Teams kommt, nämlich Matthias Hafele. Den Namen kennt ihr bestimmt noch in Bezug auf das Engagement von Thomas Turnbichler im polnischen Team. Da war er für das Material zuständig. Und ja, der arbeitet jetzt also mit Winkler fest zusammen, auch in Bezug auf die nordische Kombination, hat die FIS auf jeden Fall klargestellt. Und was dann noch hinzukommt, ist, dass es statt bisher einem Materialkontrolleur, so wie du das ja aus deiner aktiven Zeit auch noch kennst, liebe Uli, am Exit Gate dann zwei sein werden, entsprechend auch mehr Kontrollen. Wie bewertest du denn erstmal diese Schritte, die gemacht wurden?
Ja, einerseits ist es schon mal richtig, dass da vielleicht zwei Experten, sage ich mal, dabei sind und auch zwei Kontrolleure. Ich hätte mir natürlich mal wieder gewünscht, dass vielleicht auch eine Frau mit ins Boot geholt worden wäre. Ich denke, das ist sehr wichtig, weil ja die Frauen nun doch mal noch andere Vor- und Nachteile haben. Und ich bin mal gespannt, wie sie es dann bei der Kontrolle machen. Es geht ja eigentlich gar nicht ohne Frau. Und wenn ich dann mir aber wieder durchlese, sie sind für beide Geschlechter verantwortlich, für Skispringen und für NOCO, wo ja auch beide Geschlechter vertreten sind, ist es natürlich doch wieder eine ganz schön große Hausnummer für zwei Kontrolleure und Experten. Und was ich gut finde, dass mehr kontrolliert wird. Also das ist ja immer ein Zufallsprinzip gewesen. Wenn du Glück hattest, wurdest du 10 Wettkämpfe gar nicht kontrolliert. Vielleicht dann noch, wenn du in Top 6 warst, kam es dann noch die Materialkontrolle. Aber wenn wir ehrlich sind, so viel ist da meistens auch nicht mehr passiert. Vielleicht wurde dann eher mal noch eine Verwarnung ausgesprochen. Aber das ist auf jeden Fall gut, dass eigentlich viel mehr Athletinnen und Athleten jetzt kontrolliert werden vor und während des Wettkampfs, glaube ich.
Ja, also noch zur Klarstellung, Jürgen Winkler, der neue Materialkontrolleur, ist zwar für beide Geschlechter zuständig, allerdings nur fürs Skispringen. Matthias Hafele wiederum arbeitet auch mit dem Lager der nordischen Kombination zusammen, weil für die ja dieselben Regelvorschriften gelten. Das ist im Prinzip in erster Linie eine aufklärerische Arbeit und während der Saison wird der hauptsächlich mit dem Skispringen zu tun haben. Was dann noch hinzukam und was die neuen Verantwortlichen da erstmal unternommen haben, sind weitere Klarstellungen in Bezug auf Schnitt- und Grauzonen. Vor allem im Bereich, wenn ihr euch den Anzug jetzt vorstellt, am Ende der Ärmel und der Beine sowie an den Schultern und auch im Schritt- und Oberschenkelbereich um. Und das ist uns ja gerade und insbesondere dir ja auch am Saisonende aufgefallen, dass es da doch sehr viel loses Material gerade auf der Rückseite gegeben hat. Das möchte man jetzt also mit diesen Klarstellungen vermeiden. Ich denke mal, auch damit können wir uns erstmal anfreunden.
Auf jeden Fall, das klingt erstmal gut. Die Frage ist eben, wie mache ich das? Ich meine, wir wurden damals auch schon, sage ich mal, unter den Schultern vermessen und ich weiß gar nicht, dass es teilweise wirklich dann, ich fand gerade in den Schulterpartien bei manchen zu so großen Anzügen kam. Auch selbst die, sage ich mal, ganz vorne mit dabei waren am Ende der Saison, war, glaube ich, schon teilweise sehr grenzwertig. Und ja, ich freue mich, wenn sie da jetzt vielleicht einen Weg gefunden haben. Und dann kommt es eben wieder auf die Umsetzung drauf an. Ich glaube, sie haben sich jetzt wirklich viel vorgenommen, aber da kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen. Ein Anzug ist eben ein Anzug, wo der Stoff arbeitet, im Gegensatz vielleicht zum Ski, wo das Material einfach steif und hart ist und wo sich nichts verändern kann, wenn der einmal kontrolliert worden ist.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dafür, dass Sie einmal sagen, Mensch, gerade bei Olympiasaisons oder zu Olympiasaisons soll nicht viel verändert werden. Dafür ist es sehr, sehr viel, auf dass sich die Teams und die Springerinnen und Springer einstellen müssen. Eine Sache, die wir aus der letzten Saison schon kennen, ist, dass das Anzugkontingent für die ganze Saison limitiert wird. Es wurde jetzt noch mal weiter verschärft. Letzte Saison war es ja immerhin noch eine zweistellige Anzahl an Anzügen, die man in der Saison benutzen durfte. Natürlich gestaffelt je nach Periode. Jetzt in dieser Saison ist es so, dass es zwei Anzüge für den gesamten Sommer-Grand Prix gibt. Auf den Kalender kommen wir nachher noch zu sprechen. Und neun insgesamt für die komplette Saison. Damit möchte man noch ja, mehr finanzielle und umwelttechnische Nachhaltigkeit erzeugen und was auch hervorgehoben wurde, je weniger Anzüge man hat, desto größer ist auch das Risiko, dass man gehen muss, wenn man die Regeln beugen möchte. Was halten wir davon erstmal?
Auch auf jeden Fall eine gute Sache. Das hätte ich mir schon zu meiner Zeit gewünscht. Man muss sich ja auch vorstellen, wenn man vielleicht mal nicht im A-Kader ist und sich selber die Anzüge kaufen muss, um dabei zu sein, ist das wirklich eine kostenspielige Angelegenheit. Und ich denke, der Fairness halber ist das schon gut, gerade auch gegenüber kleinen Nationen, weil es war ja teilweise so sehr ausgeufert, dass manche Nationen pro Sprung einen neuen Anzug hatten. Und das war einfach auch übertrieben, also was da für Gelder ausgegeben worden sind. Ich glaube, wenn du ganz vorne mitspringst, dann ist dir das egal, dann kaufst du auch mal 3, 4, 5 oder 10 Anzüge auf eigene Kosten. Aber gerade damals auch bei uns im Frauenbereich, da war das Geld natürlich noch nicht so da. Und gerade wenn du vielleicht auch wieder Anschluss suchst, ist das natürlich ein Vorteil für einen. Was ich mich nur frage, die neuen Anzüge, wie sie das staffeln. Also dürfen sie die neuen Anzüge dann komplett springen? Das ist dann eben auch interessant, wie die Nationen ihre neuen Anzüge einteilen und wie das dann auch gerade bei den Großereignissen festgelegt wird, ob von den neuen Anzügen dann nochmal zwei explizit rausgesucht werden müssen, wie es jetzt am Ende der Saison war und man sich irgendwie, wie der eine Amerikaner sich gefühlt für den falschen Anzug entschieden hat. Und immer wenn er seinen anderen im Training gesprungen ist, war er vorne dabei. Also wie sehr sie da noch dann das reglementieren, beziehungsweise ja, wie man dann die Möglichkeit hat, auch während des Wochenendes nochmal doch einen anderen Anzug zu nehmen.
Also das System haben sie grundsätzlich aus der letzten Saison adaptiert. Das heißt, sobald du einen Anzug quasi in diesen Pool reingebracht hast, darfst du den auch weiter verwenden. Und dann gibt es je nach Abschnitt halt noch zusätzliche Anzüge, die du reinbringen darfst. Also zum Beispiel im ersten Monat von der Weltcup-Saison bei den Männern von Lillehammer bis Lake Placid sind es dann zwei weitere Anzüge. Dann wiederum von Engelberg bis einschließlich Sapporo. Das müsste ja dann Mitte Februar sein, ist es ein weiterer, für die Skiflug-WM in Oberstdorf und Willingen noch ein weiterer, für die Olympischen Spiele nochmal zwei und dann für alles nach den Olympischen Spielen, also für den letzten Monat nochmal ein weiterer. So ist das dann bei den Männern zumindest gestaffelt.
Okay, wir werden sehen. Es ist natürlich dann auch interessant. Das wird vielleicht auch manchen passieren, die vielleicht ihren besten Anzug dann schon am Anfang der Saison irgendwie verschossen haben. Und ich weiß nur, also ein Anzug ist jetzt nicht mega schnell abgenutzt, aber irgendwann leidet das Material doch darunter. Und man darf auch nicht vergessen, der Stoff gibt ja irgendwann mehr nach. Und das kann ja dann auch wieder sein. Ich weiß nicht, ob sie dann den Anzug nochmal kleiner machen dürfen oder wie das geregelt ist.
Der müsste ja dann auf jeden Fall nochmal neu abgenommen werden, logischerweise, wenn du da was dran veränderst, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Unterm Strich, ich habe es jetzt mal grob überschlagen, es sind dann, wenn du wirklich alles springst, über die Saison gesehen, bei den Männern an die 50 Wettkämpfe, jetzt Olympia nochmal ausgerechnet sogar, dafür finde ich 9 Anzüge gar nicht mal so viel.
Ja, das sind halt, sag ich mal, wenn man es so mal, ja, es sind 6 Wettkämpfe, wo du einen Anzug springen musst. Ah, 2 Sprünge, sag ich mal, Probe vielleicht noch. Ja, aber ich denke, das geht schon. Ich hatte mal einen Saisonanzug, der hat mir halt so gut gepasst und den habe ich ohne einen Wettkampf genommen. Also es ist auch ein bisschen Kopfsache. Also ob der, wirklich der Anzug manchmal, ich sage immer, der Springer oder die Springerin muss sich wohlfühlen, dann kann das auch mal ein älteres Modell sein. Und dadurch, das ist ja jetzt der Vorteil, dass dann manche nicht immer wieder neues Material verwenden können und auch während der Saison nicht nochmal zig neue Stoffe auf einmal zum Vorschein kommen.
Ja. Ja, gut, schauen wir uns an, wie das ist. Was weiterhin gilt aktuell, das war zu deiner Zeit ja sicherlich auch nochmal anders, ist, dass die 3D-Körpermessung zum Einsatz kommt und damit die Grundlage bildet für alles, was da an Werten herauskommt. Auch da gibt es leichte Änderungen. Da sind dann jetzt halt zwei Materialkontrolleure anwesend und, das ist neu, ein von der FIS zugelassener Arzt, der die Messung also beobachtet und quasi mit abnickt. Zusätzlich zu diesem 3D-Modell werden die Armlänge und die Fußgröße noch manuell gemessen und was auch verändert wurde, ich nehme an, das bezieht sich auf das Messverfahren an sich, je nachdem, wie man sich da hinstellt, dass die Toleranz des Kniewinkels von 10 auch auf 8 Grad reduziert worden ist. Damit erhofft man sich, dass man noch genauere Daten erzielt, somit auch für einen faireren Wettbewerb sorgt und vor allem damit aufhört, dass diese Gerüchte aufkommen, die es ja fortwährend, zumindest der letzten Saison insbesondere gab.
Ja, ich denke, mit dem Kniewinkel ist, wenn du dich hinstellst und eben der Schritt gemessen wird, dass du dann wirklich deine Knie mehr oder weniger durchdrücken musst. So kann ich es mir jetzt nur vorstellen.
Ja.
Und das mit der Fußgröße war bei uns auch schon, dass du nicht größere Schuhe springst, weil das ja wieder mehr Vorderskilänge hat. Das ist ja dann der Vorteil, was man da sich herausarbeitet. Was ich mich jetzt frage, lieber Luis, ist, wird die 3D-Körpervermessung dann jedes Wochenende gemacht? Wird das nur einmal am Anfang der Saison gemacht? Weil du veränderst dich ja auch. Und ich weiß, es gibt auch Athletinnen und Athleten, die gehen vielleicht mit 1, 2 Kilo zu viel in die Saison, weil sie es bis dahin nicht geschafft haben oder wie auch immer. Aber eine Saison ist lang und viele nehmen dann doch während der Saison ab. Und ich sage mal so, es ist ja nicht jeder Tag gleich. Manchmal habe ich vielleicht das kleine Bäuchlein dran, in Anführungsstrichen, und manchmal eben nicht. Und gerade auch als Frauen ist man ja bestimmten, sage ich mal, Hormonschwankungen ausgesetzt, wo vielleicht auch mal Wassereinlagerungen passieren können, wie auch immer, und 2 Tage später ist das eben nicht mehr.
Ja, also es gibt dann zwei Messungen, jetzt einmal vor dem Sommer Grand Prix, sobald du einsteigst, und dann einmal, sobald du in die Weltcup-Saison einsteigst.
Und das zählt dann für 4 Monate.
Das zählt dann für 4 Monate, ja, aber das war in den letzten Jahren auch so. Ist
Okay.
ambitioniert, sehe ich auch so, ja.
Weil die Veränderung in 4 Monaten sehe ich schon, also bist ja nicht gleich. Also wie gesagt, du nimmst, denke ich, auch während der Saison einfach mal ab. Oder veränderst dich, nimmst vielleicht nicht ab, aber irgendwo am Oberschenkel verändert sich was, weil du nochmal mehr drauf trainiert hast, beziehungsweise, ja, abtrainieren ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, ihr alle wisst, was ich meine, und bin ich mal gespannt, wie es umsetzen, gerade, wie gesagt, weil das Material ja eben auch arbeitet.
Ja, genau. Und das Material an sich wird so, wie wir das aus der letzten Saison auch kennen, nur wurde das Prozedere noch ein bisschen verfeinert, möchte ich sagen. Insbesondere um die Anzüge geht es jetzt in diesem Fall. Es gibt dann einen Check des Anzugs, der ohne den Athleten stattfindet. Das heißt, der Anzug wird abgegeben und die Materialkontrolleure schauen sich den an, insbesondere auf die Ärmel- und Beinlänge, auf die Beinöffnungen, auf den Schrittbereich und gleichen das also mit den Werten, die es aus dieser 3D-Messung gegeben hat, ab. Dann gibt es einen weiteren Check mit Athleten. Das heißt, der Athlet zieht den Anzug dann an und dann gibt es nochmal eine dezidierte Schritt- und Schulterkontrolle. Zusätzlich hinzu können noch ja, prüfende Berührungen, also sowas abtasten, was man so kennt, mit weiteren Messungen geben. Ausgenommen davon ist der Taillenbereich. Und wenn nach diesen ganzen Checks der Anzug die Regelvorgaben erfüllt, ist die technische Abnahme erfolgreich. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Anzug dann mit diesen Chips versehen wird, die wir aus der letzten Saison auch schon kennen. Damit möchte man eben sicherstellen, dass die Anzüge regelkonform sind, bevor sie überhaupt in diesen Pool kommen. Man möchte auch die Entwicklung der Anzüge, wie die Teams das ja auch nennen, einbremsen. Man möchte weniger Disqualifikationen und somit einen faireren Wettbewerb haben. Und was auch noch klargestellt wurde, dass wenn ein Anzug, warum auch immer, nicht durch diese technische Abnahme kommt, dann erst am folgenden Wochenende wieder vorgelegt werden kann. Also nicht am nächsten Tag, sondern es muss dann erst wieder zur nächsten Station gehen. Klingt das für dich nach einem schlüssigen Konzept?
Ja, wie gesagt, viel Input, selbst für mich, auch wenn ich es mir ein paar Mal schon durchgelesen habe. Ja, man merkt, sie haben sich schon echt sehr, sehr viele Gedanken gemacht, um, ich denke, Fairness, um auch das Skispringen wieder dort an die Zuschauer zu bringen, dass es wirklich nur noch darum geht, wer am weitesten und am schönsten springt, sage ich mal. Und durch die Kontrollen das Material dann vielleicht trotzdem wieder mehr in den Hintergrund geraten soll, auch wenn es jetzt erstmal durch die Kontrolle natürlich mehr im Vordergrund gerät, aber wenn der Wettkampf dann ist, dass man weiß, okay, die da springen, haben höchstwahrscheinlich wirklich regelkonform Anzug an. Das finde ich schon mal gut. Und auch mit dem Anzug, wenn der einmal durchgefallen ist, dass du dann nicht einfach nächsten Tag wieder mit starten darfst. Oder das machen sie ja, glaube ich, auch nicht mehr. Wenn du im Teamspringen disqualifiziert wirst, dann darfst du ja auch im zweiten Durchgang nicht mehr starten. Und das war ja auch für viele Zuschauer manchmal gar nicht nachvollziehbar. Ich glaube, selbst für uns Athleten manchmal nicht, dass du dann wieder hochgegangen bist und im zweiten
Ja.
Durchgang oder im Einzel bist noch den Anzug gesprungen, hast vielleicht sogar eine Medaille gewonnen und auf einmal wurdest du disqualifiziert mit dem gleichen Anzug. Und ich denke, damit räumen sie dann eben auch auf, dass das nicht mehr passiert.
Es ist ja sogar noch drastischer geworden. Schön, weil du gerade dieses Beispiel genannt hast mit den Teamspringen. Sobald jemand aus diesem Team disqualifiziert wird oder nicht zum Start zugelassen wird, die Fälle gibt es ja mittlerweile auch, wird das ganze Team rausgenommen. Also
Das ist
damit.
natürlich sehr heftig. Also ich möchte
Ja.
nicht der oder diejenige sein, die wegen Anzug oder weil ich meinen Schrittmaß vielleicht nicht hinbekommen habe, disqualifiziert werde.
Ja.
Wir hatten ja damals leider das negative Beispiel mit dem Mixwettbewerb bei den Olympischen Spielen, wo ja dann Japan fast sogar noch Platz 3 belegt hätte, obwohl sie eine Springerin weniger in der Wertung hatten. Also war ja dann noch ganz knapp, weil sie eben zweiten Durchgang starten durften. Das passiert dann nicht mehr.
Ja, da
Aber
wären
das wird
vier Teams
natürlich.
disqualifiziert worden in dem Fall.
Ja. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dann unter den besten drei jemand dabei gewesen wäre, ob das was
Nee.
geändert hätte.
Nee.
Ja, ich meine, bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften geht es eh nur um die Medaillen, sind wir auch ehrlich. Aber klar, es gab ja schon Beispiele, wo wirklich das Team nochmal sehr nah rangerückt ist. Und
Auf
das habe
jeden
ich auch
Fall.
schon oft gesagt, wenn du im ersten Durchgang kontrolliert worden bist, wirst disqualifiziert, war es natürlich mehr Pech, als wenn du vielleicht im zweiten Durchgang rausgezogen worden wärst, weil du ja zumindest mal den zweiten Durchgang springen konntest und manche Nationen ja gar nicht in den zweiten Durchgang reinkamen, weil sie ja eben schon irgendein Springer oder eine Springerin disqualifiziert worden ist. Und das ist dann,
Ja.
glaube ich, auch fairer.
Auf jeden Fall, ja. Genau, es wurde dann im Prinzip nochmal verdeutlicht auch, was die Unterschiede sind zwischen eben dieser technischen Abnahme, also diesem Chippen der Anzüge und der Materialkontrolle an sich. Also während diese technische Abnahme dafür sorgt, dass die Anzüge vor den Events abgenommen wird, findet die Materialkontrolle ja weiterhin zufällig während der Wettkämpfe statt. Diese technische Abnahme, die erfolgt nur einmal, also sobald der Anzug bestätigt wurde, kann man ihn benutzen. Die Materialkontrolle, so wie du das ja eben auch gesagt hast, erfolgt zwar zufällig und unangekündigt, aber doch ja regelmäßig im Winter. Die technische Abnahme ist nur dafür da, die Anzüge quasi zuzulassen, während die Materialkontrolle explizit dafür sorgt, dass man das Material eben auf die Regelkonformität im Moment der Benutzung überprüft. Und bei der technischen Abnahme weiß man eben, dass das Material die Sicherheits- und Regelbestimmungen erfüllt. Die Materialkontrolle sorgt eben dafür, dass man Manipulationen und/oder Regelverstöße feststellt. Was auch nochmal klargestellt wurde, und das finde ich sehr, sehr gut, dass man da auch die Zuschauer noch ein bisschen mehr mit ins Boot nimmt, weil man sich ja immer so fragt, wie läuft das eigentlich ab, ist die Übermittlung der Regelverstöße. FIS intern lief es ja bisher so, und das hat sich auch nicht geändert, ist, dass der Materialkontrolleur proaktiv und detailliert die Jury über den Regelverstoß informiert und die Jury wiederum meldet das an den Datendienstleister. Und das ist ja der Moment, in dem man als Zuschauer oder als Fan überhaupt erst davon erfährt. Also diese Instanzen sind da quasi vorgeschaltet. Es soll weiterhin diese TV-Grafiken geben, wo das eingeblendet wird, Springerin, Springer XY disqualifiziert. Wegen diesem und jenem Grund, da möchte man auch noch zusätzliche Informationen mit reinbringen. Also das, was wir uns ja gewünscht haben, dass das konkretisiert wird, dass man nicht nur sieht Anzug, weil das kann ja alles Mögliche sein. Noch dazu informiert es dann auch die FIS, die nationalen Verbände über mögliche Wettkampfsperren, die es ja dann im Winter geben kann, Stichwort gelbe und rote Karten, da sprechen wir aber zu einem anderen Zeitpunkt noch drüber. Und was auch eingeführt werden soll, ist, dass es nach jedem Event eine Liste auf der FIS-Webseite über die gesperrten Athletinnen und Athletinnen gibt, damit auch jeder zu jeder Zeit Bescheid weiß, wer denn springen darf und wer nicht. Und ich denke mal, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das sind die Schritte Richtung Transparenz, die ich mir schon seit längerem gewünscht habe. Wie ging es dir damit?
Ja, schon, wenn man es aus der Sicht der Zuschauer sieht, auf jeden Fall. Ich stelle mir nur vor, wenn vielleicht wegen halbem Zentimeter ich disqualifiziert worden bin, dass man vielleicht dann immer wie so eine Art Verbrecher dahingestellt wird und man richtig bewusst vielleicht betrogen hat. Das ist ja immer noch sehr schwierig, das wirklich rauszukriegen. War es jetzt ein bewusster Betrug oder hat der Anzug eben an dem Tag nicht gepasst, weil er ein bisschen verrutscht ist, was ich vorhin schon gesagt habe, abzugenommen habe, der Anzug doch schon ein bisschen, sage ich mal, mehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ja, da hoffe ich, dass trotzdem noch mit Feingefühl irgendwo das Ganze präsentiert wird oder man auch sagt, okay, das war jetzt richtiger krasser Betrug, wie es jetzt vielleicht bei der WM war oder es ist eben, hat eben nicht gepasst. Ich glaube, das ist jetzt eine Sportart, wo das so extrem ist, was der Sportler oder die Sportlerin anhat, das ist ja fast in keiner Sportart so extrem. Und oh, da denke ich mir manchmal bin ich froh, dass ich die Zeit nicht mehr mitmachen musste. Also, weil du dich so sehr dann auch auf das Material konzentrieren musst, weil du bist ja trotzdem mit dabei. Ist ja auch ein riesen Zeitaufwand jedes Wochenende für die Teams, wo du dann irgendwo bist und hinfahren musst und dein Anzug wieder oder wo du selber dann mit dabei sein musst. Puh, schon auch ein Brett. Klar, irgendwo wurde es so selber hervorgerufen, dass es jetzt so weit gekommen ist. Aber ich glaube, für einen Athleten auch echt nochmal eine Mammutaufgabe, also wirklich auch nochmal anstrengend. Vielleicht täusche ich mich, weil ich bin ja jetzt nicht mehr dabei. Vielleicht ist es auch gar nicht so extrem, wie ich denke, wenn sich dann alles eingespielt hat. Aber so ist es natürlich schon erstmal auch, ja, ganz schöner Aufwand.
Das muss man so sagen. Ja, also wenn das tatsächlich so 1:1 umgesetzt wird, an unsere Lieblingsvergleichssportart, an die Formel 1 erinnert, da ist es ja während der Rennen so, dass denn etwaige Strafen, die werden im TV-Bild eingeblendet. Es gibt dann aber nach den Rennen auch immer noch Dokumente, wo auch ganz detailliert die Begründung für die jeweilige Strafe ausgesprochen werden. Also es kann jeder detailliert nachlesen, wie die Rennkommissare dann zu diesen Entscheidungen gekommen sind, welches Material zur Evaluation sie da herbeigenommen haben und auch, ja, wenn es Strafpunkte ausgesprochen werden, so wie wir das jetzt im Skispringen demnächst auch haben werden. Und das Nachlesen, also der Transparenz halber finde ich es gut, aber ich verstehe auch deinen Punkt, dass es ein schmaler Grat ist, zwischen als Betrüger dazustehen oder halt eben, ja, Pech gehabt zu haben. Das
Ich glaube, das kann
ja,
man schwer
schwierig.
nachvollziehen, weil viele werden jetzt sagen, ja, aber wenn der Anzug, der muss doch passen. Aber ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man nie
Ja.
selber so einen Anzug anhatte und mit dem gesprungen ist, ist vielleicht wirklich schwer nachvollzuziehen. Mit Ski ist es eben einfach, weil ich gemeint habe, das ist halt ein Stück, ja, Brett ist es nicht, aber jetzt mal der Einfachhalberkeit. Das
Ja.
nehme ich halt einmal ab, ob das die Breite hat, da kann ich nichts mehr verändern, beziehungsweise das arbeitet nicht mehr. Aber der Anzug arbeitet ja die ganze Zeit wie dein Körper und wie bei der Formel 1, wenn ich da zu viel oder zu wenig getankt habe, wo du ja auch, also zu wenig, glaube ich, getankt hast oder zu leicht bist.
Ja,
Das ist
ja.
ja wirklich, weil ich richtig beeinflussen kann. Aber ja, wie gesagt, der menschliche Körper arbeitet ja irgendwo jeden Tag. Und es gibt ja noch andere Sachen. Es ist ja jetzt nicht nur der Anzug, wo du noch disqualifiziert werden kannst. Also ich hoffe auch irgendwie, dass trotzdem, also ja, dass das jetzt ein gutes Konzept ist, vielleicht auch die Verbände sich jetzt mehr daran halten. Nicht, dass man nur noch übers Material spricht oder wir vielleicht eine Podcast-Sendung nach einem Wettkampf haben und vielleicht erstmal 10 Sachen erklären, warum der detailliert disqualifiziert worden ist.
Das wäre schön, ja. So mein Eindruck ist, dass das in allererster Linie alles ziemlich so zur Abschreckung dienen soll, dass man es ja nicht wagt, diese Grenzen zu überschreiten, was ja vollkommen logisch ist, weil man hatte in den letzten Jahren und gerade in der letzten Saison zu viel Spielraum gewährt. Deswegen ist die Sache ja erstmal so eskaliert, aber ich sehe es schon auch teilweise so wie du, dass das ja, dass man da so ein bisschen in Gefahr läuft, dass man am Ende noch mehr Bürokratie draus macht. Aber gut, wir werden es beobachten.
Ich meine, das hatte ich ja schon zu meiner aktiven Zeit, wo alle gesagt haben, vielleicht hätte, das ist immer leicht gesagt, auch im Nachgang, aber da hätten vielleicht die Verantwortlichen von der FIS vielleicht auch schon mal eher reagieren müssen und einfach die Regeln, die sie hatten, einfach schon konsequenter eingesetzt hätten. Ich glaube, wenn das passiert wäre, wären wir jetzt vielleicht nicht an diesem Standpunkt. Also wenn man die Regeln, die man damals schon hatte, auch konsequenter stattgefunden hätte. Man hätte ja auch sagen können, habe ich ja damals auch nicht verstanden, warum wird nur zufällig einer rausgezogen oder eine Athletin, die muss zum Wiegen. Man hätte ja auch sagen können, jeder Athlet oder jeder Athletin muss vor dem Start sich wiegen, wo es auch im Schritt misst. Und dann steht oben eine Waage, was ja auch teilweise war, dann trinke ich eben noch was, musste ich auch teilweise machen. Manche Athleten mussten das öfters machen, dass sie eben noch einen halben Liter Wasser getrunken haben. Und da hätte man, glaube ich, auch schon viel verhindern können. Und das sind ja so Sachen, die auch schnell gehen. Wenn ich einen Schritt oben messen kann, kann ich auch noch das Gewicht oben nehmen. Und da hast du ja auch schon mal eine Abschreckung. Also ich glaube, manche Sachen könnte man wirklich in jedem Wettkampf immer durchführen. Und wenn sie die Regeln einfach konsequent durchgeführt hätten und wie sie es jetzt vielleicht machen wollen, dann wären wir gar nicht an so einem Punkt erst angekommen, dass man wirklich alles reglementiert, weil mittlerweile ist das Buch ja so dick, haben ja auch schon Athleten gesagt. Also die teilweise, glaube ich, selber gar nicht mehr wissen, welche Maße irgendwo stimmen müssen.
Also gut, es ist natürlich alle nordischen Sportarten zusammen, also Langlauf, Skispringen, nordische Kombination. Aber wenn man sich das anschaut, was für Skispringen gilt, allein in den Materialvorschriften, dann sind es mittlerweile, wenn ich es jetzt richtig überschlage, knapp 40 Seiten. Und das ist schon sehr, sehr viel, was man da auf dem Schirm haben muss. Und die Serviceleute entsprechend auch. Und das ist ein gutes Stichwort, denn die mussten sich ja jetzt logischerweise sehr viel mit dieser Thematik auseinandersetzen. Also vor allem die Anzugschneider logischerweise, weil für die ändert sich das meiste. Es wurde aber auch seitens des Materialexperten Matthias Hafele Aufklärungsarbeit geleistet. Also der hat sich mit den Teams zusammengesetzt und gesagt, was sich geändert hat und was die FIS jetzt auch von ihnen erwartet. Und man nimmt sich jetzt die Zeit, das Ganze während der Sommersaison zu beobachten und etwaige Unklarheiten bis zum Winterstart auszuräumen. Denn dann auch erst dann soll dieses System mit den gelben und roten Karten eingeführt werden, über das ihr gelesen habt. Wir haben uns jetzt bewusst dazu entschieden, das hier nicht zu thematisieren, weil es jetzt für den Sommer-Grand Prix noch keine Rolle spielt. Aber da befindet man sich gegenwärtig in der Klärungsphase. Es gibt dann Ende September dazu die formale Entscheidung, sodass das dann ab November umgesetzt werden soll. Und was wir darüber denken, haben wir dann für uns besprochen, erzählen wir euch dann, wenn es dann soweit ist, wenn das dann eingeführt wurde, weil wir könnten jetzt was dazu sagen, aber bis zum Winterstart, bis es dann wirklich relevant wird, hat man es dann auch wieder vergessen. Deswegen müsst ihr euch da noch so ein bisschen gedulden.
Ja, was auch, glaube ich, ein bisschen untypisch ist, dass man das nicht schon in der Sommersaison probiert. Das war ja sonst immer der Fall. Das finde ich schon auch ein bisschen untypisch, muss ich sagen. Aber vielleicht wollen sich jetzt auch, wenn der Sommer-Grand Prix startet, sind ja alle Nationen zusammen, erstmal gucken, wie das auch mit der Materialkontrolle und alles stattfindet, dass es vielleicht auch nicht zu viel wird. Und dann sich man natürlich festlegt. Vielleicht haben sie auch schon, dass es so, wenn ein Wettkampf stattfindet, oh, das wäre jetzt eine gelbe Karte, das wäre jetzt eine rote Karte, ob das überhaupt alles so umsetzbar ist. Auf dem Papier klingt es ja erstmal nicht verkehrt. Genau, und ja, der Sommer-Grand-Prix wird dadurch schon spannend und ich denke, da kommen wir auch gleich darauf, wo gestartet wird. Und ja, ich denke mal, gerade am Anfang der Wintersaison wird es schon heiß hergehen.
Das ganz bestimmt, da können wir fest von ausgehen. Und damit schauen wir uns an, was denn so terminlich auf dem Programm steht. Es sind insgesamt drei Blöcke an Wettkämpfen, die es gibt, eingeteilt in zwei Perioden. Und der erste Teil wird natürlich jetzt besonders interessant, dadurch, dass eben dieser neue Modus ausgetestet wird. Wie gesagt, wenn ihr noch wissen wollt, was es damit auf sich hat, hört auf jeden Fall in die Folge rein, die wir dazu schon gemacht haben. Ausprobiert wird er an den nächsten beiden Wochenenden in Courchevel und Wismar, ja zwei absolute Klassiker im Sommer Grand Prix Kalender, eigentlich immer mit so die ersten beiden Stationen. Courchevel bist du sehr oft gewesen, liebe Uli.
Ja,
Bist,
das
glaube ich,
hat
auch die
der
Großschanze
Andi sehr
gesprungen.
geliebt, den Lehrgang gemuttert zu machen. Ja, ich bin beide Schanzen gesprungen. Die Kleine habe ich sehr gemocht und die Große, ja, die war okay, aber hatte ich auch meine guten Ergebnisse. Ich glaube, wir sind da sogar mal Erster geworden im Mixteam. Ja, habt ihr aber eigentlich gute Erinnerungen an Courchevel. Wenn man dann einmal die Anreise geschafft hat und dort war,
Ja, das ist das
war ganz
Aufwendige,
schön.
ne?
Ja, das ist schon sehr weit weg und alles mit dem Bus und ist schon ein schöner Ort, aber ja, war immer mit viel Aufwand verbunden.
Die Leute, die eifrig die Tour de France verfolgt haben, werden die Schanzenanlage gesehen haben. Die ist ja auch wieder sehr prominent im Bild gewesen. Wiswa, warst du da mal oder wäre das für dich Neuland gewesen?
Nein, war ich auch. Ich bin mir bloß jetzt nicht sicher, die wurde doch nochmal umgebaut, oder? Aber
Ja.
war eine schwierige Schanze. Bin ich nicht so gerne gesprungen. Und ich kenne auch einige, die das auch so sagen. Und allein auch unten schon dieser Auslauf oder ja,
Mit dem
nicht gerade
Gegenhang,
einer,
ja.
ja, genau der Gegenhang,
Ja,
naja, nicht
ja.
gerade erstrebenswert. Also ich war immer froh, wenn wir dann wieder, ich glaube, Schürk war da in der Nähe, dann wieder auf die kleinen Schanzen umgesiedelt sind.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, sie hat sich ein bisschen gebessert, seitdem sie das Profil auf dem Aufschwunghang ein bisschen angepasst und modernisiert haben. Aber ich glaube, so die Lieblingsschanze von den Leuten, und ich meine, können Sie auch an unserer Interviewhistorie nachlesen mit dem Skispringen einmal eins. Da hat, glaube ich, niemand gesagt, dass Wisła seine oder ihre Lieblingsschanze ist. Ich meine sogar, David Kubacki war damals da und hat gesagt, dass es sogar seine Hassschanze ist. Und das als Pole zu wagen, das ist ja schon mal mutig.
Schon fast Hochverrat.
Ja, aber wirklich.
Ich glaube, es mögen, also das ist irgendwie eine Schanze. Ich glaube, da kann man auch ein Jahr super gut springen und sagt, das ist eine tolle Schanze. Und nächstes Jahr, ich glaube, so ein bisschen wie Innsbruck, das
Ja.
kann so eine Hassliebe werden.
Die
Und
nächste
klar, windig ist
Station,
ja da auch
ja.
oft. Also da ist ja auch oft eine
Ja.
Mitbedingung nicht so einfach.
Ja. Ja.
Genau, Entschuldigung, ja. Also was ich schon mal gut finde, da starten ja die Männer und Frauen. Dafür, dass sie auch immer gleich gemacht werden sollen. Da kommen wir auch gleich noch auf die letzten Stationen. Da finde ich es wieder sehr schade, dass die Frauen einmal nicht am Start sind. Aber das wirst du
Ja.
ja dann gleich nochmal erwähnen.
Genau, dann ist erstmal wieder ein Monat Pause, ja auch nicht untypisch für den Sommer Grand Prix. Wir sind dann zwar immer noch in der ersten Periode, aber es ist dann schon September, nämlich am 13. und 14. ist man dann in Rüschnow in Rumänien zu Gast. Üblicherweise ein Sommer Grand Prix, der nicht allzu stark besetzt ist, weil auch da wieder die Anreise sehr, sehr aufwendig ist. Und ich glaube, die Schanze mögen jetzt auch nicht die allermeisten, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich fand es immer gut. Ich bin aber gut zurechtgekommen, aber ich weiß, die streut auch sehr das Feld. Also ist schon eine eigene Schanze, aber ich habe sie ganz gerne gemocht. Aber wie du auch sagst, die Anreise und man muss dann auch immer überlegen, ist es das jetzt wirklich im Sommer wert? So leid es mir dann für Roschnow tut, für den Veranstalter, weil er dann auch doch gleich, weil die Flemme ist. Und ich denke mal, das werden dann vielleicht auch, wenn die Schanze soweit fertig ist, viele nutzen, vielleicht auch vorher einen Lehrgang dazu machen.
Auf jeden Fall, ja. Weil die Femme könnte ich mir vorstellen, das wird auf jeden Fall ein absoluter Hotspot diesen Sommer. Die Schanze ist ja vor, jetzt müssten es knapp 3 Wochen sein, wenn das hier rauskommt, eröffnet worden. Die Großschanze von Annika Sieff, der italienischen Skispringerin, das fand ich auch ein schönes Zeichen. Jetzt hat sie sich gleich mal an der Hand verletzt, musste operiert werden, fällt also erst mal ein paar Wochen aus. Sehr, sehr blöd gelaufen für sie, aber sie wird dann hoffentlich fit sein, wenn es am 18. September, Achtung, das ist ein Donnerstag, auf die Normalschanze geht. Am 20. dann Großschanzen einzeln bei beiden Geschlechtern und was dann auch das allererste Mal so sein wird, am Sonntag, den 21., haben wir dann noch ein Superteam bei den Männern auf der Großschanze. Und das liegt ja vor allem daran, dass das Superteam Teil des Olympiaprogramms ist im kommenden Winter. Also die nehmen das Wort Generalprobe sehr, sehr wörtlich, die Italiener.
Ja, ist ja gut, wenn es jetzt eh schon um ein Jahr verspätet ist. Es sollte ja im Winter eigentlich schon stattfinden. Ich bin mal
Ja.
gespannt, was die Athletinnen und Athleten sagen, ob sich wirklich so viel verändert hat am Schanzenprofil. Weil ich sage mal, den Fels kann man ja nicht wegsprengen, der dort ist. Ich bin da sehr gerne gesprungen auf den Schanzen. Ja, wie gesagt, mal gucken, was sie sagen. Und da sind ja auch wieder, ist ja wieder der Vorteil für die kleineren und leichteren Athletinnen und Athleten, weil es ja dann doch wieder da mit der Luft was zu tun hat, mit der Höhenluft.
Ja, also was ich bis jetzt so gesehen und vernommen habe, ist, dass die insgesamt sehr, sehr harmonisch sind. Also dass es
Das
alles
waren
einen
die ja schon
schönen
immer, fand ich.
Fluss hat. Ja, und dass sie haben die Radien gerade im Auslauf haben sie sehr, sehr sanft gestaltet. Also
Richtig weit springen.
man kann da sehr, sehr weit springen, ohne dass es einen
Weh
richtig
tut.
reindrückt. Ja. Ja, genau, ja.
Ich
Ja.
glaube, das war eher auf der Großen auch das Problem. Auf der Kleinen konnte man schon so weit springen. Also da waren ja auch damals, wo wir das Mixteam haben, da waren ja wirklich viele große Weiten auch zu sehen.
Stimmt, ja.
Also das war, wie gesagt, immer eine tolle Anlage. Die Große sind wir jetzt nicht so oft gesprungen, aber auch gerne. Aber ich glaube, da war das Problem, wenn man weiter gesprungen ist, dass man da eher zu kämpfen hatte dann.
Ja.
Aber klingt ja erstmal auf jeden Fall vielversprechend und ja, gut. Und ich denke, da wird auch das Starterfeld dementsprechend groß sein und da werden auch, denke ich mal, die Besten der Besten da sein.
Da gehe ich auch fest von aus. Das Schöne ist, ich werde da vor Ort sein, weil wir genau in der Woche vorher das Forum Nordicum haben, unser jährliches Journalistentreffen, was ja eigentlich immer an so Orten stattfindet, wo dann im nächsten Winter eine Großveranstaltung ist. Und das ist es ja jetzt mit Olympia. Das heißt, ich kann mir die Schanzen aus nächster Nähe anschauen. Ich werde dann auch natürlich die Gelegenheit haben, die Wettkämpfe zu schauen, mit den Jungs und Mädels da zu quatschen und mal rauszuhören, ob ja, auch die Schanzen dafür sorgen, dass man sich auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr freut. Dann springen wir noch in die zweite Sommerperiode und ja, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den du eben gerade schon angesprochen hast. Es gibt zwei Springen in Hinzenbach am 18. und 19. Oktober. Das Ding ist nur, die Frauen sind da wie jedes Jahr nicht dabei. Die kriegen in Hinzenbach nur einen Weltcup, die Männer dafür nicht. Die kriegen nur den Sommer Grand Prix. Und was
Kann ich
auch.
nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Also
Ja,
Entschuldigung, wenn ich dir jetzt reingeredet habe, aber ich verstehe ich
bitte.
nicht. Gerade weil sie sich auch auf die Fahne geschrieben haben, alle Orte gleich auszutragen. Da kann man ja auch nicht sagen, die Männer waren im Sommer und ihr seid dafür im Winter dran. Also entweder mache ich es dann richtig oder eben nicht. Und das wäre ja dann mal der Anfang gewesen.
Was hältst du denn davon, dass auch diese Springen schon als Hybrid ausgetragen werden, dass man da schon auf Eisspur anfährt Mitte Oktober?
Ja, kann gut gehen, sage ich mal. Da kann es ja schon kalt sein, aber wir haben ja auch schon erlebt, dass im Oktober Plusgrade sind, also um die 20 Grad, und dann wird das sehr schwer, weil dann zieht die Spur trotzdem nicht ab. Also selbst wenn die gekühlt wird, ich weiß nicht, ob das schon im Oktober sein muss. Ich glaube, wenn man da Klingenthal wieder gewählt hätte als letzte Station, reicht das, weil man muss ja auch wieder die Ski dementsprechend herrichten. Man landet aber auf Matten, und ob es das jetzt wirklich sein muss. Man hat ja dann genug Eisspuren. Das war vielleicht mal am Anfang, wo die Eisspuren aufkamen, sehr interessant, aber mittlerweile, ja. Ich denke, gerade wenn es dann wirklich so ein warmes Wochenende ist, ist es einfach kein schönes Fahrgefühl.
Das könnte ja durchaus passieren, da im Hinzenbacher Schanzenkessel. Das ist ja auch, ich glaube, das liegt irgendwie 200 Meter über Meeresspiegel. Also, das ist auf jeden Fall nicht ganz so unwahrscheinlich wie in Klingenthal am 25. und 26.10. Wir hatten auch schon Schneeregen am 3. Oktober. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wettertechnisch dann in Klingenthal wird. Da sind die Männer und die Frauen wieder gemeinsam unterwegs. Am 25., den Samstag, gibt es die abschließenden Einzelspringen. Dann wissen wir auch, wer Sommer Grand Prix Siegerin und Sieger ist. Und zum Abschluss dann am 26. gibt es dann noch das erste und einzige Mixteam-Springen im Sommerverlauf. Das ist ja gute Tradition, finde ich auch sehr, sehr schön, dass man das so beibehält.
Ja, wäre natürlich schöner, wenn das Mixteam noch mehr, gerade weil sie ja jetzt fast an allen Orten zusammen sind, wie wir es auch schon hatten. Ich finde eh, dass der Sommer Grand Prix sehr spät startet, hatten wir auch schon anders erlebt, finde ich aber nicht verkehrt, bin ich ehrlich. Und ja, dass dann doch, wenn man einmal, sage ich mal, gerade hinzumacht, klingt halt, dass es doch nicht so weit auseinander ist, dass man nicht noch bis, wie wir schon hatten, Almaty geflogen ist und sonst wohin.
Ja. Schlussendlich kommen die Männer damit also auf 11 Einzelspringen, viermal Normalschanze, zweimal Rüschnow, zweimal Hinzenbach, siebenmal Großschanze, dazu das angesprochene Superteam. Die Frauen haben insgesamt 9 Einzel, viermal Normalschanze, nämlich in, nee, es sind nur dreimal Normalschanze, zweimal Rüschnow, einmal Waldi Firme und dann eben sechsmal Großschanze und eben das Mixteamspringen. Also wir halten fest, es sind nicht allzu viele springen. Es ist sehr weitläufig verteilt, was die Teams ja auch gerne so haben, weil dann können sie ihre Trainingsblöcke zwischendurch machen. Wir enden aber auch so spät wie noch nie mit dem Sommer Grand Prix.
Ja, da musst du vielleicht im Klingenthal schon die Schaufeln rausholen, dass der Schnee von. Also ist auch grenzwertig, auch für Klingenthal natürlich, weil wenn sie, das kann man jetzt so sehen, manchmal haben sie sich gefreut, Ende Oktober schon Schnee zu haben, da sind auch die Netze eigentlich schon drauf, ist natürlich auch riskant für Klingenthal. Wenn dann Schnee fällt, hast du nämlich verdammt viel Arbeit, das vom Hang
Ja.
runter zu bekommen. Und ich kenne das aus Eilenburg, wenn es mal schneit, selbst auf einer Kleinschanze kommt da schon ganz schön was zusammen, weil wir kehren es ja dann runter. Das wird auch eine Hausnummer. Und dann kann es sein, dass du die Netze nicht mehr raufkriegst. Das ist, glaube ich, ein
Das
bisschen
stimmt.
Fluch und Segen für Klingenthal.
Ja. Ich bin auch gespannt, wie der DSV dann mit seiner oder wie die auch die anderen Verbände dann mit der mit den jeweiligen Landesmeisterschaften umgehen werden. Also vom DSV haben wir jetzt zum Beispiel noch keinen Termin. Das war ja sonst immer Ende Oktober, genau dieses
Auch
Wochenende.
unterschiedlich. Wir hatten auch schon August deutsche Meisterschaften. Also
Ah, okay,
zu meiner
ja.
damaligen Zeit in Hinterzarten oder.
Ja.
Ja, oh, ich glaube September. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie es davor machen, weil sonst rennt ja die Zeit ein bisschen weg. Weil,
Das
wie
stimmt
gesagt,
wohl,
da kann
ja.
ja dann auch schon Schnee fallen. Ich weiß auch, Anfang November sind auch schon viele Nationen immer in Norwegen, Lillehammer gewesen zur Schneevorbereitung. Also ist schon eng getaktet. Und wie gesagt, ich drücke Klingenthal die Daumen, dass es, wenn es schneit, erst danach schneit.
Das werden wir uns auf jeden Fall
Weil, wie gesagt,
genauso.
die Netze müssen ja auch auf die Schanze gebracht werden. Und das
Es
ist ja
dauert
auch nicht
alles seine
jetzt mal in
Zeit,
einer
ja.
Stunde gemacht.
So ist es, ja. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Es wird natürlich im restlichen Sommerverlauf dann entsprechende Rückblicksfolgen auf die einzelnen Stationen geben. Der einzige Haken daran ist, und so transparent kann man ja sein, weil das für euch Fans natürlich nicht anders ist, die Stationen sind sehr, sehr schwierig zu verfolgen. Also wenn jetzt kein Discovery Plus Abo hast, wird es relativ schwierig, mit Ausnahme natürlich von Klingenthal und Hinzenbach, wenn man da ORF oder MDR schauen kann, wer da Zugriff drauf hat. Ansonsten, ja, wird man sich da behelfen müssen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie sich es auf unsere Folgen auswirkt, aber wir bemühen uns zu jeder Station, da schlaue Sachen zuzusagen. Und zumindest ich bin da ganz zuversichtlich, dass zumindest ich alles sehen werde. Aber das werden wir euch dann auf jeden Fall noch wissen lassen. Gut, damit würde ich sagen, wir hatten einiges an Material, aber ich finde, wir sind auch sehr, sehr gut durchgekommen. Wir haben hoffentlich euch auf den aktuellen Stand gebracht. Ihr wisst jetzt, was euch in den nächsten Monaten erwartet. Und dann sind wir mal gespannt, wie auch die Starterfelder ausschauen werden. Jetzt gerade Courchevel und Ruispa, wer sich denn den Test mit dem Gruppenmodus antun darf, wenn wir das mal so formulieren wollen. Ich habe mir nach unserer Folge noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht und natürlich auch das Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern eingesammelt, aber ich habe immer noch keinen getroffen, der diesen Modus gut fand.
Also ich glaube, also wenn das jetzt alles so kommt und durchgesetzt wird, was wir jetzt besprochen haben, was wir schon in der letzten Folge besprochen haben, ich glaube, da muss ich selbst manchmal noch nachlesen, also um da durchzusehen. Obwohl wir drüber gesprochen haben, musste ich jetzt schon mich noch mal kurz dran erinnern, weil die Folge ist ja schon eine Weile her und jetzt hat man ja auch mit Skispringen nichts zu tun, wie das noch mal alles war. Also ich bin ehrlich, ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif zu 100% diesen Wettkampfmodus erklären, obwohl wir uns damit intensiv beschäftigt haben. Also ich müsste jetzt selber auch noch
Tja.
mal nachlesen. So ehrlich bin ich und da bin ich wirklich mal gespannt, wie alles kommt. Und das meine ich ja, sie machen jetzt einen neuen Wettkampfmodus mit Material sehr viel, was vielleicht auch der richtige Schritt ist, wo ich aber sage, sie müssen es halt auch konsequent umsetzen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste von den Kontrolleuren. Eigentlich gar nicht so viele Regeln, sondern dass dann mal reagiert wird.
Absolut.
Dann kommt das vielleicht mit den Karten noch. Also ich hoffe auch, dass der Zuschauer trotzdem noch Spaß hat, Skispringen zu sehen. Dann ist noch die Windregel, was ja viele, also ich kenne viele in meinem Umfeld, die jetzt so Skispringen gerne gucken, aber sagen, ich verstehe das nicht, der ist doch weitergesprungen. Und der ist so kurz gesprungen, ist trotzdem vorne. Also ist ja nach wie vor immer noch so. Und das alles dann unter einen Hut zu kriegen, dass Skispringen auch attraktiv ist, weil man will ja eigentlich der Beste gewinnt. Und ich hoffe, dass man da irgendwie hinkommt, trotz den ganzen Regeln. Aber ja, ich glaube, man darf nichts, also das ist jetzt nochmal, dass es nicht zu viel wird.
Auf
Und
jeden
da habe ich
Fall,
ein
ja.
bisschen Bauchweh, wenn ich ehrlich bin.
Ja, vor allem noch dazu, das ist mir eben noch mal kurz aufgefallen, als ich noch mal diese Unterlagen durchgeschaut habe. Dieser Gruppenmodus, der jetzt getestet werden soll, also man kann das ja machen, aber die Frage ist, warum muss man es denn jetzt machen, wenn das Ziel von Sandro Pertile, der sich den Spaß ja ausgedacht hat, ist, das Ding zur Saison 2026, 2027 einzuführen. Warum muss ich das dann im Sommer 2025 machen?
Ja,
Aber
die beste Aussage war ja eigentlich, warum mache ich überhaupt einen ersten Durchgang, wenn im zweiten
ja,
Durchgang alles
weil ich
gestrichen
das
wird?
so
Das fand
will,
ich, ja, das fand
ja.
ich eigentlich am besten. Das stimmt auch. Dann kann ich gleich sagen, ich mache einen Durchgang, der weitest gewinnt. Am besten noch kein Telemark, sondern wirklich der am weitesten runterscheppert.
Ja, am
Besten noch
besten noch
mit
mit
Luken mal
Vollstart
hier,
von ganz
best hier
oben.
Standing, was wir öfters mal gemacht haben.
Longest Jump Standing,
Ja,
Vollstart von
genau.
ganz oben und gib ihm, ja.
Ja. Gut,
Na
jetzt sind wir ein
gut.
bisschen abgeschweift. Also wir gucken mal, was wirklich dann am Anfang der Saison ist. Es wird spannend bleiben und ich hoffe, dass das Skispringen trotzdem noch attraktiv bleibt und vor allem verständlich, auch wenn man sich jetzt nicht bis ins letzte Detail damit beschäftigt hat.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Uli. Dann sage ich doch in diesem Sinne vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Danke für deine super Vorbereitung. Und du hast es mir ja wieder einfach gemacht. Und ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr konntet uns folgen, auch wenn es vielleicht heute ein bisschen trocken war alles. Und dann haben wir ja hoffentlich bald die Beispiele, wo wir das dann nochmal besser erklären können.
So ist es, denn in der nächsten Folge sprechen wir dann über Sport und über Ergebnisse und das macht uns
Hoffentlich.
ja am meisten Spaß. Ja, hoffentlich. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Springen in Courchevel, ob ihr sie im Stream verfolgt, ob ihr es im Fernsehen schaut, wie auch immer, oder nur bei den Live-Ticker. Aber auf jeden Fall seid euch gewiss, wir hören uns danach wieder und in diesem Sinne sagen wir, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.